Es zählt zu den schönsten Gefühlen, die ein Mensch haben kann. Kinder sind besonders gut darin, wenn sie auf ihren Geburtstag warten oder auf Weihnachten, wenn die geschlossenen Türen am Adventskalender immer weniger werden. Ein Verliebter kennt dieses Gefühl, wenn er auf dem Bahnsteig dem einfahrenden ICE entgegensieht, in dem sie sitzen wird. Ältere Leute erleben das genauso, wenn nach langer Zeit sich endlich die Enkel zu Besuch angesagt haben oder wenn man die Tage zählt bis zum Abflug in den Süden. Vorfreude. Vorfreude ist die schönste Freude, sagen viele. Vorfreude macht den Zauber der Adventszeit. Aber andere empfinden genau das Gegenteil. Angst vor Weihnachten. Vor Angst, müsste man sagen. Ich denke an die beherzte ältere Dame. Im Sommer ist ihr Sohn gestorben. Er ist nur etwas über 50 Jahre alt geworden. Und sie empfand schlicht Angst bei dem Gedanken an heute Abend. Und neulich entfuhr es ihr, dass sie sagte, wenn doch dieser Tag erst vorbei wäre. Angst vor der Erinnerung, Angst vor der Einsamkeit, Angst vor Weihnachten, das fördert auch die Tourismusbranche. Einfach nur weg, sagen viele, und erst wiederkommen, wenn alles vorbei ist. Warum bringt Weihnachten bei uns so viel in Bewegung? So viel Trauer oder Freude, so viel Sorge oder Sehnsucht? Eigentlich ist das doch völlig absurd. Es ist doch nur ein Tag, es ist doch nur ein Abend unter vielen. Und trotzdem empfindet der Vater, den die Frau mit den Kindern verlassen hat, sein Haus an diesem Tag besonders leer. Und die Witwe fühlt ihre Verzweiflung besonders stark. Und der Auslandsstudent würde viel dafür geben, wenn er wenigstens jetzt bei seinen Eltern sein könnte. Ist das wirklich nur Sentimentalität? Ein Skeptiker könnte jetzt sagen, stellt euch nicht so an, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Dieser Abend geht auch vorbei, notfalls trinkt man sich einen Rausch an und wacht dann eben am nächsten Morgen wieder auf. Aber so einfach scheint es nicht zu sein. Auch ohne Alkohol kann man einen Weihnachtskater bekommen. Die Statistik zeigt uns, dass die Scheidungsrate zu keiner anderen Jahreszeit so nach oben schießt wie nach Weihnachten. Das sogenannte Fest der Liebe und Familien zeigt oft eben, wie stark Wirklichkeit und Anspruch auseinanderklaffen. So viel Leid stört die gewünschte Ruhe. So viel Streit zerstört die Beschaulichkeit. Wir wollen lieben und können es doch nicht. Und die Traumfabrik ist nicht die Wirklichkeit. Was ist los? Was ist los in dieser Nacht? Woher kommt diese Angst und woher kommt diese unbestimmte Sehnsucht? Warum weckt Weihnachten manche Empfindungen bei uns, die wir sonst erfolgreich verdrängen? Kennen Sie nicht auch dieses Gefühl, eigentlich müsste da noch etwas mehr in meinem Leben passieren? Eigentlich kann es das doch noch nicht alles gewesen sein. Da müsste doch noch was kommen. Und Weihnachten erscheint dann manchem wie eine vorsichtig geöffnete Tür, durch die ein bisschen Licht rausscheint. Man ahnt, dass dahinter mehr sein könnte und hat doch zugleich Angst, sich selbst was vorzumachen und sich zu täuschen. Für einen Moment hoffst du, dass es vielleicht doch noch Antwort geben könnte auf alle deine runtergeschluckten Fragen, die meistens nur dann hochkommen, wenn etwas Schlimmes passiert. Hat das alles überhaupt Sinn? C.S. Lewis, der berühmte Literaturwissenschaftler aus Cambridge, hat diese Sehnsucht auf den Punkt gebracht. Er sagt, wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung der Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Und damit will er sagen, es muss doch noch mehr geben. Aber was hat das mit Weihnachten zu tun? Ich möchte Sie bitten, kommen Sie für einige Minuten mit auf eine kurze Spurensuche. Und lassen Sie uns zurückgehen zu jener Nacht, in der alles seinen Anfang nahm, zur Weihnacht. Weihnachten geht ja nicht auf irgendein Märchen zurück oder einen nebulösen Mythos, sondern Weihnachten wurde ausgelöst durch ein handfestes, historisches Ereignis. Da bekommen wir was zu greifen. Die Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium beginnt mit handfesten, historischen aussagen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Diese Männer sind keine Märchenfiguren, das sind Politiker, das sind Herrscher. Und lassen Sie sich bitte nicht von irgendwelchen erbaulichen Artikelschreibern einreden, dass die Weihnachtsgeschichte eine Erfindung der religiösen Fantasie sei. Das stimmt einfach nicht. Unsere Zeitrechnung, also 2018 nach Christus, diese Zeitrechnung, die stammt ja erst aus dem 6. Jahrhundert nach Christus. Und wir können die Daten des Lukas-Evangeliums nun mit anderen Geschichtsquellen vergleichen und dann kommen wir für die Geburt Jesu nach unserer Zeitrechnung auf das Jahr 7 vor Christus. Also ziemlich nahe dran, 7 vor Christus. Und das passt exakt zusammen mit den säkularen Daten, etwa über König Herodes, der damals über die Provinz Judäa regierte, zu der Bethlehem gehörte. Er regierte von 37 vor bis 4 vor Christus. Und 7 vor wird dann Christus geboren. Das war dieser Herodes, der den Kindermord von Bethlehem inszenierte, weil er Jesus beseitigen wollte. Mittendrin also. Neulich auf der Autobahn von Hannover nach Bielefeld sah ich plötzlich in einem Industriegebiet linker Hand eine riesige Werbetafel, die jeder Autofahrer weithin lesen kann. Einige von Ihnen werden das kennen. Und in einem Abschnitt stand in riesigen Lettern: Ich bin da, Punkt. Ganz nah, Punkt. Gott. Ich weiß nicht, wer das organisiert hat. Mitten in die Werbung, zwischen Möbelwerbung und Autoreifen, die krasse Erinnerung daran, dass Gott da sei. Und ich musste denken, genau das ist Weihnachten. Gott drängt sich rein. Gott drängt sich rein in unsere Welt, mitten zwischen die Möbel und die Autoreifen. Das war schon damals so, beim ersten Weihnachten, 7 vor Christus. Und jetzt fragen wir weiter, was ist damals genau passiert? Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, schreibt Lukas in der Weihnachtsgeschichte, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlecht Davids war, damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weib, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Gut, man fragt sich, was soll daran so besonders sein, dass ein Kind geboren wird, wenn auch unter schwierigen Umständen? Das ist doch tausendfach passiert. Wie viele Kinder wurden auf der Flucht geboren? Wie viele Kinder kamen im Luftschutzkeller zur Welt? Wir müssen weiter fragen, was ist das Besondere an diesem Kind, dass es uns offensichtlich bis heute in Atem hält? Dass wir 2000 Jahre später noch weltweit seine Geburt feiern, das ist doch nicht normal. Und Lukas liefert uns eine Erklärung. Mitten in dieser Situation tritt ein Sprecher auf, der sich als Bote Gottes zu erkennen gibt. Die Bibel nennt solche Sprecher Engel, aber das heißt nicht unbedingt, dass sie Flügel hatten. Das ist nur die Fantasie der Maler. Und er erklärt nun, warum dieses Kind so besonders ist. Lukas 2, Vers 9. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Also die Hirten. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland, also der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und sie haben das gehört, hier ist auch von Angst die Rede. Sie fürchteten sich sehr und der Engel sprach: Fürchtet euch nicht. Und diese Angst rührt daher, dass diese Hirten mitten in ihrer Arbeit etwas erleben, was sie total überfordert. Wer Weihnachten erlebt, der stößt immer auf eine Wirklichkeit, die ihn eigentlich überfordert. Was die Hirten kannten, das waren Schafe, Schnaps, Wolle und Wölfe. Das kannten sie. Was die Hirten nicht kannten, das war Gott. Der lebendige Gott, der seinen Geschöpfen nahe kommt, das kannten sie nicht. Was kennen wir schon? Schafe, Schnaps, Laptops, Börsenkurse und Grünkohl, das kennen wir. Aber was kennen wir kaum? Den lebendigen Gott, der seinen Geschöpfen nahe kommt. Verstehen Sie? Darum ist uns dieses Geschehen genauso fremd wie damals den Hirten. Und genauso wie sie brauchen wir eine Erklärung, wie das alles einzuordnen ist. Und Gott gibt uns diese Erklärung. Haben wir ja gehört. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Stadt Davids, gut, das kannten die Hirten. Das war natürlich ihr Bethlehem, die Heimatstadt des alten König David. Nur 2 bis 3 Kilometer von ihren Feldern entfernt. Christus, das kannten sie auch. Die Hirten waren Juden. Und Gott hatte durch die Propheten jahrhundertelang angekündigt, es wird einmal der Christus kommen, der wichtigste Abgesandte des lebendigen Gottes. Der wird alles anders machen, der Messias. Aber jetzt erfahren sie noch mehr. Dieser Christus ist Gottes Sohn. Und jetzt wird es kompliziert. Dieses Kind ist ein echtes Kind, das in einer echten Krippe liegt und das seine echten Windeln mit echtem Schmutz dreckig macht, wie alle anderen Babys auch. Das steht dann einige Verse später und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt. Und trotzdem ist dieses Kind zugleich anders als alle anderen, denn es ist Gottes Kind. In diesem schreienden Bündel kommt der allmächtige Gott höchstpersönlich zu seinen Menschen. Das muss man erstmal kapieren. Ein Liedermacher hat es so beschrieben, denn Gott kommt in der Windel und liegt als Menschenbündel auf einer Handvoll Stroh im Stall. Und jetzt wird auch klar, warum Josef nicht der richtige Vater von Jesus sein konnte. Das hatte Lukas in seinem Bericht vorher schon geklärt, in Kapitel 1, als Josef erfährt, dass seine Verlobte schwanger ist. Da reagiert er spontan, wie jeder andere Mann auch reagiert hätte. Da denkt er, sie hat mich betrogen. Was sollte er auch anderes denken? Bis Gottes Bote ihn darüber informiert und sagt, dass sein Verdacht, so verständlich er auch wäre, unbegründet ist. Weil diese Geburt ein absolutes Wunder darstellt, das sich jeder natürlichen menschlichen Erklärung entzieht. Gott kommt selbst. Und das müssen wir verstehen. Gerade diese Kombination ist das Einmalige an Weihnachten. Jesus wird durch ein Wunder gezeugt und doch kommt Gottes Sohn als echter Mensch auf die Erde. Und in der Krippe selbst sehen wir dann erstmal nur ein heiliges Kind. Und seien Sie versichert, dieses Kind hat keinen Heiligenschein. Auch das haben sich die Künstler ausgedacht. Aber um dieses Kind herum, da kommt plötzlich alles in Bewegung. Und die wachen Leute, die merken, dass sie das ernst nehmen müssen. Die Hirten rennen schnurstracks zum Ort des Geschehens. Der brutale Machtpolitiker Herodes inszeniert aus Furcht vor einem Neugeborenen den Kindermord von Bethlehem, nur um Jesus zu erwischen. Und er wird ihn am Ende doch verfehlen. Und später kommen dann noch die Wissenschaftler aus Babylonien dazu. Das können Sie alles in der Bibel nachlesen. Und jetzt brennt uns natürlich diese Frage auf den Nägeln, warum geht Gott diesen eigentümlichen Weg? Die Antwort lässt er schon damals auf Bethlehems Feldern geben. Und hören Sie, diese Antwort ist bis heute gültig. Gott hat sie bis heute nicht zurückgenommen. Und die Antwort lautet, euch ist heute der Retter geboren, euch. Das heißt, euch Hirten, euch Hannoveranern, euch Normalos zwischen Hoffen und Bangen, euch ist der Retter geboren, euch Übermütigen, euch Verzweifelten, euch Gescheiterten, euch Selbstgerechten, euch, die ihr Angst habt vor dem Sterben, euch, die ihr vor Traurigkeit schon nicht mehr weinen könnt, aber auch euch, die ihr in eurem aktuellen Glück zurzeit auf Wolke 7 schwebt und nicht den leisesten Gedanken daran verschwendet, dass Gott für euer Leben irgendwie wichtig sein könnte. Euch ist heute der Retter geboren. Verstehen Sie, Gott macht Weihnachten nicht für sich, sondern er macht es für uns. Und er sorgt dafür, dass wir davon erfahren bis heute. Und deswegen sitzen Sie wahrscheinlich heute Abend hier und hören sich das an. Und wenn das wahr wäre, dann würde auch plötzlich nachvollziehbar, warum Weihnachten uns so nahe rückt, warum Weihnachten uns bisweilen unruhig macht, warum Weihnachten diese Sehnsucht in uns wach küsst gewissermaßen, weil hier unsere Sache verhandelt wird, weil Gott an unsere Not ran will, an unsere Angst, an unsere Ratlosigkeit, aber auch an unsere Ahnungslosigkeit, mit der wir meinen, ihn nicht zu brauchen. Und ich möchte Sie heute Abend fragen, haben Sie diesen Gedanken jemals an sich herangelassen? dass der Schöpfer des Universums, dem sie ihr Leben verdanken, sich um ihr kleines Leben kümmern will. Haben Sie diesen Gedanken jemals an sich herangelassen, dass Weihnachten keine romantische Illusion ist, sondern dass hinter dieser Tür, die hier einen Spalt breit aufgegangen ist, wirklich jemand auf Sie wartet und nach Ihnen ruft? Sie sind doch viel zu kompliziert gebaut mit Ihrem Gehirn, mit Ihren genialen Augenlinsen, mit Ihren Empfindungen von Glück und Verzweiflung, als dass sie einfach nur ein Produkt des blinden Zufalls sein könnten, eines Würfelspiels der Atome. Louis Pasteur, der berühmte Biochemiker, hat es auf den Punkt gebracht, als er sagte, Leben kann immer nur von Leben kommen. Und Intelligenz heißt das immer nur von Intelligenz. Und Weihnachten bedeutet nun, dass der, dem sie das alles verdanken, dass der, der ihnen das Leben geschenkt hat, sich persönlich zu erkennen gibt. Und zu ihnen sagt, komm her. Völlig unmöglich, wiegeln Skeptiker wie Stephen Hawking ab, der Mathematiker aus Cambridge. Völlig unmöglich, dass es einen persönlichen Gott geben kann, mit dem man in eine persönliche Geschichte eintreten könnte. Hawking sagt, wenn Sie sich die enorme Größe des Universums anschauen und wie wenig relevant ein einziges menschliches Leben ist, scheint das überaus unmöglich. Immerhin sagt er, scheint es unmöglich. So nach dem Motto, wir sind einfach zu viele und zu unbedeutend. Und an anderer Stelle geht Hawkings dann zum Angriff über. Er sagt, es gibt keinen Himmel und kein Leben nach dem Tod. Das ist nur ein Märchen für Leute, die Angst haben vor der Dunkelheit. Und sein Kollege John Lennox, ebenfalls ein Mathematikprofessor aus Oxford, er hat gezeigt, dass man diesen Spieß auch ganz einfach umdrehen kann. In einer Rede vor den britischen Parlamentariern hat er zunächst Hawkings zitiert und dann darauf geantwortet, nein, nein, umgekehrt wird ein Schuh daraus, von wegen, es gibt keinen Himmel, das ist nur ein Märchen für Leute, die Angst haben vor der Dunkelheit. Umgekehrt wird ein Schuh daraus, sagt Professor Lennox, Atheismus ist ein Märchen für die, die sich vor dem Licht fürchten. Und damit wollte er sagen, viele Menschen wollen glauben, dass es keinen Gott gibt. Denn andernfalls wären sie ja plötzlich nicht mehr allein mit ihrem Leben. Als Atheisten dagegen müssten sie nicht damit rechnen, sich irgendwann nochmal vor jemandem verantworten zu müssen. Dann könnten sie sich einfach davon machen. Und so sind wir Menschen hin und her geworfen. Wenn uns das Leben zu schwer wird, dann wünschten wir uns, dass da einer wäre, zu dem wir immerhin flüchten könnten. Wenn wir verzweifelt sind, dann wünschten wir, dass da einer sei, der für uns den Überblick behält. Reinhard May hat diese Sehnsucht in einem Lied über seine Kindheit ganz anrührend beschrieben. Und der Refrain heißt dann immer, manchmal wünschte ich, es wäre noch mal 7:15 und ich wünschte, ich käme nach Haus. Egal was läuft, 7:15 kann ich zu Hause sein und es ist jemand da und es wird gut sein. Und dann merkte ich, ja, das gibt's aber nicht mehr, die Kindheit ist vorbei. Und vor 2 Jahren habe ich das direkt in einem Konzert von ihm gehört und mitten hinein in das Nachspiel, ich denke, ich höre meinen Ohren nicht, zitiert Reinhard May plötzlich den 23. Psalm. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, also du Gott, dein Stecken und Stab trösten mich. Und das ist eine geniale Ausdrucksweise für diese Sehnsucht, wenn er doch da wäre. Nicht mehr 7:15, aber der lebendige Gott. Das ist die eine Seite, diese Sehnsucht. Und auf der anderen Seite ist uns dieser Gedanke unheimlich, dass wir nicht einfach unter uns sind. Dass wir einem heiligen Gott Verantwortung schulden. Der Dichter Karl Zuckmayer hat einer seiner berühmten Bühnenfiguren, dem Schuster Vogt, diese quälende Frage in den Mund gelegt. Wie Vogt sich vorstellt, dass Gott ihn am Ende einmal stellen wird. Und dann stehst du vor Gott, dem Vater, stehst du, der alles geschaffen hat. Vor dem stehst du dann. Und er fragt dich ins Gesicht, Wilhelm Vogt, was hast du gemacht mit deinem Leben? Und da muss ich sagen, Fußmatte, muss ich sagen. Die habe ich geflochten im Gefängnis. Und dann sind sie alle drauf rumgetrampelt, muss ich sagen. Und zum Schluss hast du geröchelt und gewirkt um das bisschen Luft. Und dann war's aus. Das sagst du vor Gott, Mensch. Aber der sagt dir, geh weg, sagt er. Ausweisung, sagt er. Dafür habe ich dir das Leben nicht geschenkt, sagt er. Das bist du mir schuldig, dein Leben. Wo ist es? Was hast du damit gemacht? Wie wird es wirklich sein? Letztlich ist es ja nicht entscheidend, was wir uns wünschen oder was wir befürchten, sondern letztlich wird entscheidend sein, was wirklich ist, womit wir real rechnen müssen. Also werden wir uns vor Gott verantworten müssen, ja oder nein? Gibt es eine Hoffnung über den Tod hinaus, ja oder nein? Und mitten hinein in unser Grübeln und Zweifeln und ja, auch in unsere Angst, da blendet uns dieses grelle Licht von Bethlehem und Gott lässt uns diese Message zurufen: Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Wenn das wahr ist, und ich bin mit John Lennox überzeugt, es ist wahr, dann, liebe Leute, müssen wir uns darauf einstellen. Dann können wir uns auch nicht auf eine billige Unverbindlichkeit herausreden, wie das die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung neulich in ihrem sogenannten Weihnachtsgruß versucht hat, in dem das Wort Weihnachten peinlich vermieden wurde. Vorne auf der Karte stand in dicken Buchstaben: Egal woran Sie glauben, Punkt, Punkt, Punkt. Und auf der Innenseite dann: Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Zeit und einen guten Start ins neue Jahr. Egal woran Sie glauben. Verstehen Sie, das wäre genauso, wenn ein Apotheker über seinen großen Medizinschrank die Worte schreiben würde: Egal aus welcher Packung Sie sich mit verbundenen Augen ein paar Pillen rausnehmen, wir wünschen Ihnen eine besinnliche Therapie. Egal ob Sie Zyankali oder Penicillin wählen, wir wünschen Ihnen eine besinnliche Therapie. Und da würde jeder halbwegs klardenkende sagen, das ist unverantwortlich, was die machen. Es kann nicht sein, es kann nicht egal sein, was ich schlucke. Sollte es egal sein, was ich glaube? Worauf ich mich verlasse, wenn es ernst wird? Viele von uns haben ein hammerhartes Jahr hinter sich. Eine Familie aus unserer Gemeinde hat vor wenigen Wochen bei einem schlimmen Autounfall ihre anderthalbjährige Tochter verloren. Sollen wir denen eine Trostkarte schreiben mit den Worten: Egal woran ihr glaubt, wir wünschen euch eine besinnliche Trauerzeit? Nein, Gott sei Dank hat Gott Weihnachten gemacht. Euch ist heute der Retter geboren. Und dann folgt eine klare Identifizierung. Welcher ist Christus der Herr? Das heißt, ihr wisst, an wen ihr euch wenden könnt. Und wie wollen Sie das noch missverstehen? Für dein Leben heißt das, gibt es nur einen Retter, Christus der Herr. Und jetzt? Jetzt können wir plötzlich definitiv sagen, warum Gott Weihnachten gemacht hat, warum er uns seinen Sohn geschickt hat. Er hat ihn uns geschickt, weil wir einen Retter brauchen. Und Sie verstehen, Retter ist nochmal was anderes als Lehrer oder Motivator oder Berater oder Vorbild oder Lebensbegleiter oder was auch immer. Retter, den braucht nur einer, der verloren ist, der sich selbst nicht mehr am eigenen Schopf rausziehen kann. Und genau so hat Gott das gemeint. Das lesen Sie nicht nur hier in der Weihnachtsgeschichte, sondern das zieht sich als roter Faden durch die ganze Bibel, in der Gott uns seine Gedanken mitteilt. Da erklärt Gott uns präzise, wovor wir gerettet werden müssen und worin unsere Verlorenheit besteht. Vordergründig könnte man denken, naja, unsere Verlorenheit, das ist eben unsere Vergänglichkeit. Das einzig Sichere im Leben ist der Tod und darauf gehen wir zu. Nun gut, sagen viele, irgendwann trifft es jeden, dann bin ich eben weg. Aber nun kommt das größere Problem. Und das größere Problem besteht darin, dass unser persönliches Verhältnis zu unserem Schöpfer kaputt ist. Einige behandeln Gott wie einen Weihnachtsmann. Einmal im Jahr, am Heiligabend, da ist er aktuell, da gönnt man ihm so einen kleinen Auftritt. Aber für den Rest des Jahres kann er uns gestohlen bleiben. Einige behandeln Gott schlichtweg wie Luft, so als wäre er eine Nullnummer, als wäre er gar nicht da, als wäre er völlig irrelevant. Und manche brauchen ihn immerhin als Sündenbock. Wenn irgendwo irgendwas Schlimmes passiert, dann hätte er gefälligst da zu sein gehabt. Dann dient er uns immerhin noch als Prügelknabe. Und glauben Sie wirklich, dass der Schöpfer das mit sich machen lässt? Was hast du gemacht mit deinem Leben? Gott hat einen Anspruch auf unser Leben, weil er es uns gegeben hat. Und Jesus hat das mal so auf den Punkt gebracht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 22. Da sagt er: Was erwartet Gott? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber erstmal Gott, du sollst Gott lieben, du sollst ihm dienen. Das ist Gottes Anspruch, verstehen Sie? Darüber lässt er auch nicht diskutieren. Und wenn wir das mal an uns ranlassen, dann merken wir, wie viel wir ihm schuldig geblieben sind. Und plötzlich kann man die Atheisten verstehen. Wir wünschten uns, dass es keinen Gott geben möge. Denn wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine Hölle. Und dann hat unser Leben hier null Konsequenzen für die Zukunft. Aber umgekehrt, wenn wir eines Tages mit dieser Hypothek vor einen wirklichen Gott treten werden, dann muss er uns schuldig sprechen, wenn er gerecht sein will. Dann können wir uns nicht einfach wegducken mit unserem Leben. Dann werden wir die Konsequenzen tragen müssen. Dann wird uns sein gerechtes Urteil treffen, sagt die Bibel. Und das Ergebnis wird das sein, was Jesus mit dem Begriff Hölle beschrieben hat. Der ewigen, furchtbaren Trennung von Gott. Und jetzt kommt der Retter ins Spiel. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Retter geboren. Gott weiß ja, dass wir aus dieser Sackgasse, in die wir unser Leben reingeritten haben, nicht selber rauskommen. Wir kommen da nicht raus aus der Sackgasse unserer Selbstgerechtigkeit, aus der Sackgasse unseres Stolzes. Wir haben uns häuslich eingerichtet in unserem Unglauben. Wir können uns nicht wirklich ändern. Das wissen wir doch. Aber Gott will uns nicht verlieren. Und darum schickt er uns als Retter seinen eigenen Sohn. Warum muss das sein? Warum so dramatisch? Warum so viele Opfer auf Gottes Seite? Weil Jesus der Einzige ist, der unser Problem wirklich lösen kann. Das ist die Antwort. Und das Neue Testament, also der zweite Teil der Bibel, erklärt uns, wie Jesus unser Problem löst. Die Krippe ist ja nur der Startschuss. Über die ersten Jahre erfahren wir dann nicht viel, aber dann mit gut 30 tritt Jesus in die Öffentlichkeit. Er predigt, er ruft die Menschen zu Gott, er heilt sie, er beweist seine überlegene Macht und sogar seine größten Kritiker müssen zugeben, dass seine Wunder echt sind. Er führt ein sündloses Leben. Und am Ende ermorden sie ihn durch eine brutale Kreuzigung. Ja, das ist ein Justizskandal. Aber er wehrt sich nicht. Er lässt das zu, weil sich erst an diesem Kreuz Gottes verborgener Plan erfüllt. Euch ist heute der Retter geboren. Und die Bibel sagt sehr deutlich, warum Jesus opfert sein sündloses Leben für uns verlorene Leute. Er duldet am Kreuz die gerechte Strafe, die ich für meine Gottlosigkeit verdient hätte. Und er büßt genauso ihre Schuld, die ihnen ihren Rückweg zu Gott versperrt. Er nimmt das auf sich, freiwillig, obwohl er es nicht nötig hätte. Und das müssen wir verstehen, das ist der tiefste Sinn von Weihnachten. Jesus wurde geboren, um für uns zu sterben. Und in manchen Kirchen ist es eine gute Tradition, wenn sie dann vorne so ein Krippenspiel aufbauen und eine große Krippe dahinstellen. Achten Sie mal drauf, dann stellen manche in diese Krippe ein Kreuz. Nicht irgendwie eine Babypuppe, sondern ein Kreuz. Um damit deutlich zu machen, schon über der Krippe steht das Kreuz. Er kommt deswegen. Und das ist das Erschütternde an Weihnachten. Aber keine Angst, 2 Tage später wird Jesus auferstehen. Er wird beweisen, dass er stärker ist als der Tod. Dass er stärker ist als unsere Verlorenheit. Das Kreuz ist nicht die Endstation in Gottes Plan. Und die Auferstehung ist dann wie ein letztes Siegel darauf, dass Jesus die Wahrheit gesagt hat. Und die geschichtlichen Quellentexte belegen es zuverlässig. Das Grab ist leer. Ich studiere diese Texte seit Jahrzehnten. Und je länger, umso sicherer bin ich, dass sie wahr sind. Das Grab ist leer. Und von jetzt an können wir sicher sein, dass der Text recht hat und dass der Tod besiegbar ist, dass der Tod nicht das letzte Wort haben darf, sondern Jesus hat es. Euch ist heute der Retter geboren, das heißt der Retter von eurer Schuld und der Retter vom Tod. Das alles konnten die Hirten, als sie zur Krippe kamen, natürlich noch nicht sehen. Sie sahen erstmal nur das kleine Kind, aber in jener Nacht, da hat Gott die entscheidende Tür aufgestoßen. Damals ist er persönlich eingetreten in diese Welt. Damals fiel der erste Lichtstrahl aus Gottes Ewigkeit in die Finsternis von Bethlehem. Und jetzt steht die Tür weit offen. Und du darfst heimkommen zu Gott. Paulus, der berühmte Apostel, hat die Wirkung von Weihnachten in einem einzigen genialen Satz zusammengefasst. Im Brief, den er an eine Gemeinde in Griechenland, in Korinth schreibt, 2. Korinther 8, da sagt er, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, also obwohl er Gott ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Er wurde arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Verstehen Sie, Gottes Weihnachtsbescherung will sie reich machen. Weil er selbst für ihren Schuldenberg aufkommt, den wir nie und nimmer vor Gott abtragen könnten. Er will sie reich machen, weil er ihre Furcht vor dem Tod in die Gewissheit des ewigen Lebens umwandeln will. Er will uns reich machen, weil wir mit unserer Einsamkeit nicht allein bleiben. Er will uns reich machen, weil er versprochen hat, sich um unser ganzes kompliziertes, festgefahrenes Leben zu kümmern. Und weil er unsere ganzen Traurigkeiten, wo uns wehgetan wurde oder wo wir anderen wehgetan haben, weil er das auf sein Herz nehmen will und wir dürfen es ihm sagen. Weihnachten 1945, der Vater irgendwo in russischer Kriegsgefangenschaft. Und dann kommt ausgerechnet am Heiligabend der Brief von einem Kriegskameraden, der die letzten Hoffnungen kaputt macht. Der Vater ist gestorben. Und sein Sohn, der damals noch sehr klein war, hat sich später daran erinnert, wie an diesem Heiligabend mittags der Brief kam und Mutter sitzt über einem Brief gebeugt, der in ihren Händen zittert und weint. Die Tränen laufen auf den Brief hinab und nur mühsam gelingt die Erklärung. Wir spüren, dass hier etwas zerbricht, dass hier etwas zusammenstürzt und wir drücken uns an die Mutter, wir Kinder. Und mitten hinein in die stumme Verzweiflung dringt meine kindlich besorgte Frage, Mutti, fällt Weihnachten jetzt aus? Und die Mutter stutzt, gibt sich einen Ruck, nimmt mich in den Arm und sagt, nein. Nein, jetzt feiern wir erst recht Weihnachten. Und der Sohn schreibt später, die Weihnachtsbotschaft von der Freude fällt eben nicht aus, weil es in unserer Welt so viel Leid und Tränen und Angst und Sorge gibt, sondern gerade deswegen ist Gott ja zu uns gekommen. Dieser gebeutelten Familie musste keiner mehr erklären, dass sie Jesus brauchen. Aber das ist zum Schluss die entscheidende persönliche Frage, auf die alles hinausläuft. Was werden Sie mit Gottes Geschenk anfangen? Die Hirten waren die Ersten. Die Hirten, die wurden nicht nur informiert, sondern alarmiert. Euch ist heute der Retter geboren, das ist nicht Information, sondern das ist Alarm. Und jetzt nichts wie hin. Und die Hirten erfahren ja auch, ihr werdet ihn finden. Die sind nicht zur Tagesordnung übergegangen. Die Hirten haben sich nicht von ihrem Alltag schlucken lassen und auch nicht von ihren Weihnachtsfeiern, sondern sie sind losgerannt und sie haben Jesus gefunden. Wie wirst du antworten? Wirst du Gott glauben? Wirst du Gott Recht geben? Er hat dir seine Tür weit aufgemacht und er hält sie dir offen bis heute. Er hat es dir so leicht gemacht. Und trotzdem fällt uns dieser Schritt zu ihm hin so schwer, weil unser Stolz und unsere Selbstgerechtigkeit wie eine Bleikugel an unserem Herzen hängen. Aber dieses Weihnachten ist nochmal eine Chance für dich, Jesus endlich Antwort zu geben. Du musst dafür nicht nach Bethlehem rennen, sondern Gott hat uns ja diese geniale Kontaktmöglichkeit gegeben, dass wir zu ihm beten können. Du kannst ihm das einfach sagen, egal wo du bist. Jesus, ich gebe zu, dass ich bisher ohne dich gelebt habe und dass du mir gleichgültig warst. Ich war für mich wie mein eigener Gott. Aber ich gebe zu, dass es falsch war. Vergib mir, dass ich deine Liebe mit Füßen getreten habe. Und jetzt komme ich zu dir und ich danke dir von Herzen, dass du am Kreuz damals auch für meine Sünde die Strafe getragen hast. Und dass du dann die grausame Macht des Todes besiegt hast. Bitte vergib mir meine Schuld und sei du von jetzt an der Herr in meinem Leben. Es soll dir gehören, für jetzt und für immer. Verstehen Sie, es kommt nicht auf die einzelnen Worte an. Jesus sieht ja ihr Herz. Aber wenn Sie sich ehrlich an ihn wenden, dann wird er ihr Gebet erhören, garantiert. Und dann werden Sie, wie die Hirten, erleichtert und froh von der Krippe wieder weggehen und diese Botschaft weitertragen. Fürchtet euch nicht. Ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch ist heute der Retter geboren. Und sie werden ein ausgetauschtes Leben bekommen, so wie der ehemalige Moslem. für den ich neulich die Silberhochzeit halten durfte und mit dem ich jetzt schließe. Vor 26 Jahren aus der Türkei nach Deutschland gekommen, wegen einer Frau, deren Eltern wir gut kannten. Und je länger er hier war, umso fester klammerte er sich an den Koran. Der wurde ein immer überzeugterer Anhänger Mohammeds und bekam trotzdem in seinem Herzen keinen Frieden. Es ließ ihm keine Ruhe. Und am meisten beunruhigten ihn die Leute mit der Bibel, auf die er ab und zu traf. Die waren freundlich und trotzdem stürzten sie den stolzen Türken in tiefe Unruhe. Und wenn sie doch recht hätten, er musste es selber herausbekommen. Und er besorgte sich eine Bibel und fing zunächst an, heimlich darin zu lesen. Er hat das dann später in einem Text so beschrieben. Mich bewegt es jedes Mal in der Bibel, wenn davon die Rede war, dass der sündlose Jesus solch eine harte Strafe erhielt und so furchtbar leiden musste, als hätte er alle Sünden der Welt begangen. Das alles sollte nur geschehen sein, damit ich leben kann. Als ich das allmählich begriffen hatte, begann in mir eine unwillkürliche Annäherung an diesen Jesus. Ich war überwältigt, dass Gott ein Mensch wurde. Und ich konnte mich nun als ein verlorenes Schaf identifizieren und zugeben, dass ich ein Sünder bin. Immer mehr las ich in der Bibel, besonders in den Evangelien. Alles, was Jesus da sagte, berührte mich tief. Aber am meisten überzeugt hat mich, was er aus Liebe zu uns am Kreuz getan hat. Für mich und für alle Menschen. Und so bekam ich Gewissheit, inneren Frieden und Befreiung von meiner Schuld. Jesus hat aus mir einen neuen Menschen gemacht. Und als er neulich seine Silberhochzeit anstand, da sagte er sinngemäß, so, Sie müssen jetzt kommen und predigen. Die Leute sollen Jesus finden. Und das habe ich dann natürlich gern getan. Und dieser Gesellschaft die gleiche Botschaft im Prinzip ausgerichtet, die ich Ihnen heute vor Augen geführt habe. Die Tür steht immer noch offen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.